Habe ich schon einmal erwähnt, dass das Johannesevangelium ein guter Lesestoff ist? Heute wird es um das 14. Kapitel des Johannesevangeliums gehen. Ja, ich habe schon öfter gesagt, dass ich momentan im Johannesevangelium lese. Und es war vor ein paar Monaten, dass mir das so wichtig geworden ist. Irgendwie hat mich Jesus eingeladen, das 14. Kapitel vom Johannesevangelium zu lesen. Und seitdem lese ich dieses Kapitel. Also ich habe es schon einige Male gelesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich habe es wirklich verstanden. Überhaupt nicht. Und wenn ich heute meine Gedanken dazu weitergebe, dann ist es so, dass ich nur an der Oberfläche kratzen werde. Aber umso mehr soll es ein Ansporn für jeden von euch auch sein, sich noch mehr mit diesem Bibelwort auseinanderzusetzen. Oder was noch besser ist, sich diesem Bibelwort auszusetzen. Wir wollen uns nicht über das Wort Gottes stellen, wir wollen Hörer des Wortes Gottes sein. Wir wollen das Wort zu uns sprechen lassen. Wir wollen, dass das Wort zu uns sprechen darf. Ja, wir wollen hören, was das Wort Gottes sagt und es wird uns verändern. Ja, was ist so besonders an diesem 14. Kapitel von Johannesevangelium? Das gesamte Johannesevangelium ist hochinteressant. Vom Kapitel 13 bis 17 wird es aber besonders spannend. Da wird uns berichtet, was Jesus am letzten Abend vor seinem Tod seinen Jüngern weitergegeben hat. Also in der Zeit vom letzten Abendmahl bis zur Gefangennahme. Das waren die letzten Stunden Jesu in Freiheit. Es ist sozusagen die letzte Predigt von Jesus vor seinem Tod. Und ich bin überzeugt, dass Jesus dort sicher gehen wollte, dass seine Jünger das Wichtigste verstanden haben. Wird sich Jesus damit Nebensächlichkeiten abgegeben haben? Sicher nicht. Und es ist so grandios, dass man sicher Wochen drüber reden könnte. Und wenn wir jetzt in Kapitel 14 einsteigen, dann haben wir den Anfang von dieser Predigt von Jesus eigentlich schon verpasst. Aber irgendwo muss ich Abstriche machen, weil sonst dauert es eben, wie gesagt, Wochen. Seid ihr bereit? Also Jesus erklärt seinen Jüngern gerade, dass er weggehen wird und dass er wiederkommen wird. So in der Art, macht euch keine Sorgen, vertraut auf mich. Ich werde jetzt weggehen, ich gehe zum Vater, ich werde dort alles für euch vorbereiten und dann werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen. Und dann fügt er noch so wie nebenbei an, den Weg dorthin kennt ihr ja. Den Weg kennt ihr ja. Jesus bringt seine Jünger zum Denken. Wir kennen den Weg. Das schreit irgendwie nach einer Frage. Oder Jesus macht seine Jünger bewusst fragend. Was sagt er denn da? Wir kennen den Weg. Woher soll man den Weg kennen? Jesus hat also die Aufmerksamkeit seiner Jünger erregt. Und in Vers 5 steht dann, nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus will, dass wir Fragen stellen. Denn wenn wir jemanden eine Frage stellen, dann wollen wir etwas wissen und dann sind wir auch meistens aufmerksamer, als wenn uns jemand sonst irgendeine Information einfach so gibt. Jesus hat also die volle Aufmerksamkeit seiner Jünger, wenn er die folgenden Worte spricht. In Vers 6 steht, Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Eine gewaltige Aussage. Zuallererst fasst Jesus da in diesen Worten das ganze Evangelium zusammen. Das ist die gute Botschaft. Durch seinen Tod für unsere Sünden ist er zu diesem Weg für uns geworden. Durch seinen Tod hat er diesen Weg zu unserem Vater wiederhergestellt. Die alte Wahrheit über uns ist, dass wir ohne Jesus tot sind. Das heißt, ohne Jesus sind wir getrennt von Gott. In unserem natürlichen Zustand ist diese Kluft zwischen uns und Gott, weil jeder von uns gesündigt hat. Aber Jesus eröffnet uns einen Weg zum Leben. Nur er hat dieses Getrenntsein von Gott aufheben können. Wie kommt man jetzt auf diesen Weg zum Vater im Himmel? Nur durch Glauben. Wenn wir an den Tod und die Auferstehung von Jesus glauben, dann wird uns das Leben geschenkt. Wenn wir den Tod Jesu und seine Auferstehung für uns in Anspruch nehmen, und das ist dann auch die große Wahrheit, wenn wir an Jesus glauben, dann wird uns das ewige Leben geschenkt. Man kann sich das Leben nicht erarbeiten. Nur durch den Glauben, nur durch Gnade an Jesus kommen wir zum Vater. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Durch Jesus wird diese Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Und auch wenn wir schon daran glauben, ist es gut, wenn wir dieses Evangelium immer wieder hören. Es ist nämlich die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Und es ist die wichtigste Botschaft auf dieser Welt. Wir sollen ja fähig sein, diese Botschaft weiterzugeben. Das hat uns Jesus aufgetragen. Und er hat sie vor seinem Tod noch einmal in diesen starken Worten zusammengefasst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also im Vordergrund steht diese gute Botschaft der Erlösung. Aber schauen wir uns diese Worte noch ein bisschen tiefer an. Unsere Sehnsucht danach, einen Sinn im Leben zu finden, ist sehr groß. Wenn Jesus erklärt, der Weg zu sein, dann sagt er, dass er der einzige Weg ist. Dass es nur diesen Weg gibt zu unserem Ziel. Mit anderen Worten, es gibt keinen anderen Sinn und Zweck des Lebens, als diesen Weg zu gehen. Jesus behauptet, er ist der Sinn unseres Lebens. Und Deborah hat in dieser Woche einmal auf ihrem WhatsApp-Status ein Video gepostet mit einem sehr schönen Vergleich. Und zwar ist da um einen Handschuh gegangen. Dieser Handschuh ist das Abbild meiner Hand. Extra für meine Hand hergestellt worden. Aber dieser Handschuh ist eigentlich so recht sinnlos und leblos und tot. Aber sobald meine Hand in diesem Handschuh steckt, wird dieser Handschuh lebendig und er hat einen Sinn. Und genauso ist es mit uns. Wir sind das Abbild unseres Vaters im Himmel. Aber ohne ihn, ohne dass er in uns lebt, sind wir tot und leblos. Und wir haben keinen Sinn. Aber wenn er in uns steckt, wenn er in uns lebt, dann haben wir den Sinn. Und dann leben wir. Danke, Deborah, für den Vergleich. Jesus gibt uns Sinn. Wenn ihr einen Weg habt, dann habe ich Orientierung. Dann weiß ich, wohin es geht. Die Welt, die schlägt uns jeden Tag tausende Wege vor. Jeder von uns hat sicher schon einiges ausprobiert. Ich habe zum Beispiel, bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich in fernöstlicher Weisheit meinen Weg gesucht. Die Angebote sind unüberschaubar. Und die Orientierungslosigkeit ist so groß wie noch nie. Ist es da nicht sehr beruhigend, einen Gott zu haben, der uns zusagt, ich bin dieser Weg, nach dem ihr euch sehnt. Ich gebe euch Sinn und Orientierung. Jesus ist unser Sinn im Leben. Und dann spricht er, ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. In Jesus finden wir die Wahrheit. Und Jesus redet hier wieder von der Wahrheit. Nicht eine Wahrheit, es gibt nur diese Wahrheit. Das heißt nicht, dass es nicht viele wahre Aussagen gibt, aber Jesus ist die einzige Wahrheit. In dieser Wahrheit liegt unter anderem unsere Identität. Er ist diese Wahrheit über uns, die uns Festigkeit in unserem Leben gibt. Diese Wahrheit gibt uns Auskunft darüber, wer wir sind. Nur der Schöpfer kann wissen, wer wir sind, weil er uns erschaffen hat. Er kann diese Identität in uns stiften. Wir können zur Ruhe kommen von unserer Suche, weil er unsere Wahrheit ist. Jesus gibt uns unsere Identität. Er sagt uns, wer wir in Wahrheit sind. Natürlich beinhaltet Wahrheit viel mehr als das. Aber ich möchte jetzt auf diesen Aspekt eingehen, dass diese Wahrheit uns sagt, wer wir wirklich sind. Dass diese Wahrheit unsere Identität stiftet. Und es steht ja dann das Ziel von allem im gleichen Vers, im Vers 6. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Unsere Identität liegt in der Wahrheit, dass Gott unser Vater ist. Gott will unser Vater sein. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Gott, der Schöpfer des Universums, will unser Vater sein. Kein Richter, kein Lehrmeister, kein ferner Gott, sondern ein liebender Vater, der genau weiß, was wir brauchen. Das ist die Wahrheit. Gott will dein Vater sein. Paulus hat es in Römer 8, 32 so ausgedrückt. Wenn Gott seinen Sohn Jesus für uns sterben hat lassen, wie soll er uns sonst irgendetwas nicht schenken wollen? Gott hat das Wichtigste, einen Teil von sich selbst, seinen Sohn, für uns sterben lassen. Und zwar nur, dass er diese Beziehung zu uns wieder haben kann. Die Beziehung, die wir vermasselt haben. Wenn er das für uns getan hat, dann wird er alles andere auch für uns tun. Das größte Opfer hat er schon gebracht. Alles andere, was wir brauchen könnten, kommt nicht an dieses Opfer heran. Warum soll er uns irgendetwas nicht geben wollen? Gott liebt uns so sehr und durch Jesus sind wir seine Kinder geworden. Die Wahrheit über uns ist, dass wir seine Kinder sind. Das macht uns aus. Das ist unsere Identität. Nichts anderes kann uns so viel Sicherheit geben, wie diese Tatsache, dass Gott unser liebender Vater ist. Die dritte Aussage in unserem Text ist, ich bin das Leben. Unter Leben stellt sich jeder etwas anderes vor. Wenn junge Leute sagen, jetzt will ich erst einmal leben, dann ist es meistens so, dass sie nach der Schule oder Ausbildung eine Zeit der Unabhängigkeit genießen wollen. Das heißt dann meistens reisen und Spaß haben, unabhängig sein und tun, was man will. Ältere erwarten sich das Leben vielleicht in der Pension. Wenn ich erst einmal in der Rente bin, dann werde ich leben, dann habe ich endlich Zeit dafür. Kleine Geschichte, ein katholischer Priester, ein Imam und ein Rabbiner haben darüber diskutiert, wann das Leben beginnt. Der Priester hat gesagt, das ist ganz klar, natürlich bei der Zeugung. Bei der Zeugung fängt das Leben an. Der Imam sagt drauf, nein, nein, das Leben beginnt erst bei der Geburt. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann fängt das Leben an. Dann hat der Rabbiner eingeworfen, ihr habt ja keine Ahnung. Das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben ist. Also jeder würde Leben wahrscheinlich unterschiedlich beschreiben. Aber in einem sind wir uns sehr ähnlich. Diese Sehnsucht nach wahrem Leben ist sehr groß bei uns. In Johannes 10,10 spricht Jesus: Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jesus bringt Leben im Überfluss. Er ist nämlich das Leben. Und wenn Jesus vom Leben spricht, dann ist damit auch immer das ewige Leben gemeint. Johannes 3, 15, 16 steht Folgendes: Damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In diesen Versen steht zweimal: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Also das ewige Leben hat für uns Glaubenden schon begonnen. Dieses Leben, das wir jetzt leben, ist schon ewiges Leben. Und es ist schon das Leben in Fülle. Ja, einige von euch werden jetzt vielleicht denken, das habe ich schon so oft gehört. Aber in meinem Leben schaut es gar nicht nach Leben in Fülle aus. Eher Leben im Mangel oder Leben mit Problemen oder Leben mit Abhängigkeiten. Ich sage dir eines: Das, was du erlebst, das mag sehr schwierig sein. Aber es ändert nichts an der Wahrheit, dass Jesus das Leben ist und dass er das Leben in Fülle für dich bereithält. Unsere Hoffnungslosigkeit in einer bestimmten Situation ist das größere Problem als die Situation selbst. Ich sage es noch einmal. Unsere Hoffnungslosigkeit in einem bestimmten Problem ist das größere Problem als dieses Problem selber. Halte durch und vertraue auf Jesus. Morgen kann alles anders sein. Es steht ein Durchbruch vor deiner Tür. Setze alles auf Jesus. Jesus ist die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte. Auch wenn deine Umstände noch etwas anderes sagen. Franziska und ich haben jahrelang mit Belastungen gelebt, die uns alles abverlangt haben. Wir waren oft am Ende unserer Kräfte. Aber wir haben gewusst, die Lösung kann nur in Jesus sein. Und Gott hat Befreiung geschenkt. Und wie wir letzte Woche schon gehört haben, wir sind schon eine neue Schöpfung. Diese neue Schöpfung ist in unserem Geist. In unserem Geist sind wir dieser neue Mensch. Und durch Glauben wird das, was in unserem Geist schon existiert, sichtbar werden. Es geht nicht von selbst. Wir können durch unseren Glauben das Gute, das wir noch nicht erleben, in unserem Leben sichtbar werden lassen. Das ist die gute Botschaft. Jesus hat ein Leben in Fülle für uns bereit, für jeden von uns. Liebe, Freude, Frieden, das sind keine leeren Versprechungen. Das steht uns zu. Als Kinder Gottes haben wir Anrecht auf dieses Erbe, unabhängig von unseren Umständen oder trotz unserer Umstände, aber auch durch die Veränderung unserer Umstände. Gott will jedem dieses Leben schenken. Aber es ist kein passives Warten. Es wird schon irgendwann besser werden. Nein, es ist ein aktiver Glauben. Sonst ändert sich nichts. Wir müssen es aktiv glauben. Also Jesus ist der Sinn unseres Lebens. Und indem er sagt, dass er der Weg ist, gibt er unserem Leben diesen Sinn und Zweck. Diesen Weg sollt ihr beschreiten. Diesen Weg dürfen wir beschreiten. Wenn Jesus unser Weg ist, dann hat unser Leben Sinn. Durch die Wahrheit kommen wir zu unserer Identität. Und dann erfüllt Jesus noch die große Sehnsucht nach wahrem Leben. Er gibt Leben im Überfluss und ewiges Leben. Ja, trotz dieser Erklärungen sind die Begriffe Weg, Wahrheit und Leben doch sehr abstrakt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir diese Begriffe lebendig und erfahrbar werden, nämlich durch Glauben. Es kommt immer wieder zu diesem Glauben zurück. Und weil theoretische Aussagen in der Bibel im nachfolgenden Text oft durch Beispiele oder praktische Anwendungen erklärt werden, schlage ich vor, dass wir im Text weiterlesen. In Vers 7 von Johannes 14 steht: Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Jesus hat seinen Jüngern schon früher erklärt, dass jeder, der ihn gesehen hat, auch den Vater gesehen hat. Zum Beispiel in Johannes 12, Vers 44 und 45, also gerade zwei, drei Kapitel davor, steht: Laut verkündete Jesus: Wer an mich glaubt, der glaubt in Wirklichkeit an den, der mich gesandt hat. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Jesus hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er das, nur das tut, was er den Vater tun sieht und dass er mit Gott Vater eins ist. Und die Jünger sollten das zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon wissen. Aber durch ihre Fragen erkennen wir, das haben sie noch nicht so verstanden, die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Aber geht es uns nicht auch oft so, wenn wir irgendetwas Interessantes hören, dann heißt das noch lange nicht, dass wir uns das auch dann merken können. Und ich habe schon erwähnt, dass wir besser zuhören, wenn wir selbst eine Frage stellen. Dann haben wir ein größeres Interesse und wir behalten uns die Antwort viel eher. Darum ist es auch gut, Fragen zu stellen. Heutzutage wird oft das Internet befragt, jetzt auch mit KI-Unterstützung, oder wir fragen richtige Menschen oder eben Gott. Aber manche Fragen kann eben nur Gott beantworten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott meine Fragen gerne beantwortet. Oft nicht sofort, aber irgendwann geht mir dann oft ein Licht auf und ich denke mir, oh, das war jetzt die Antwort auf meine Frage, die ich gestellt habe. Und vor 2, 3 Monaten zum Beispiel habe ich Gott eine Frage zu einem Problem von mir gestellt. Dann hat es schon einige Zeit gedauert und ich bin gerade im Bus gefahren, ich habe gebetet und auf einmal kam mir ein Buch in den Sinn, von dem ich mal gehört habe. Und das Buch ist von einem weltlichen Autor. Und in der Regel suche ich meine Antworten eher im christlichen Bereich. Aber Gott hat mir dieses Buch so ans Herz gelegt, dass ich es dann gekauft habe. Und ich habe es gelesen und dieses Buch hat dann meine Frage beantwortet. Also lasst uns Gott ruhig Fragen stellen und erwarten wir auch, dass er unsere Fragen beantwortet. Er tut es. Und bleiben wir auch offen, weil manchmal kommt eben die Antwort nicht so, wie wir es erwartet haben. Aber jetzt wieder zurück zu der Frage der Jünger. Besser gesagt, fragt Philippus. In Vers 8 bis 10 von Johannes 14 sagt ihm, da bat Philippus: Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm: Ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Ich glaube, der Philippus hat sich diese Antwort gemerkt. Philippus, was ist mit dir? Hast du es immer noch nicht kapiert? Jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich noch nicht. Wie kannst du sowas fragen? Ich glaube, das hat gesessen. Aber das soll uns nicht abhalten, Fragen zu stellen. Weil Jesus will nur, dass wir ihn wirklich verstehen. Er erklärt den Jüngern dann alles noch einmal von vorne. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Alles, was ich zu euch sage, kommt nicht von mir selbst. Der Vater spricht durch mich. Auch die Werke kommen nicht von mir, sondern vom Vater. Jesus malt uns ein Bild von dieser Einheit von ihm und seinem Vater. Er zeigt uns, wie er und der Vater zusammenarbeiten. Jesus erklärt, wie es für ihn ausschaut, wenn er seinen Sinn, seine Identität und seine Erfüllung in seinem Vater findet. Weg, Wahrheit und Leben kommt für Jesus aus der Einheit mit seinem Vater. Und Jesus erklärt uns also wieder einmal, dass es um Einheit geht, also um Beziehung. Seine Beziehung zum Vater hat alles ermöglicht. Der irdische Jesus war Mensch wie du und ich. Wenn er in Vollmacht geredet hat, dann hat er das aus der Beziehung zum Vater gemacht. Wenn er Wunder vollbracht hat und geheilt hat, dann hat es der Vater in ihm bewirkt. Und in Vers 10b heißt es, was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Und dann macht Jesus eine Aussage, die mich immer wieder verwundert hat. Es ist eigentlich eine Bitte, die wie Flehen klingt. Und den Tonfall kennt man bei Jesus sonst nicht. Vers 11, glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Für mich klingt es so, als ob Jesus bitten würde. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Passt gut auf. Es klingt eigenartig. Aber glaubt, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, dann glaubt es doch wenigstens, weil ihr die Wunder gesehen habt. Warum betont Jesus die Einheit mit seinem Vater so sehr? Ich glaube, das war das Erfolgsgeheimnis von Jesus. Nur durch diese Einheit, ich in ihm, er in mir, hat Jesus seine Mission erfüllen können. Ich in ihm und er in mir, das war das Leben von Jesus. Bei Jesus hat sich alles um diese Beziehung gedreht. Jesus hat von dieser engen Beziehung zu seinem Vater gelebt. Nichts war ihm wichtiger. Er hat auf den Vater geschaut und getan, was der Vater getan hat und gesagt, was der Vater gesagt hat. Wie viel Raum hat die Beziehung zu Jesus in deinem Leben? Jesus war so abhängig von dieser Beziehung zu seinem Vater. Glauben wir, dass wir Gott weniger brauchen als Jesus? Ganz sicher nicht, wenn wir wollen, dass die nächste Behauptung von Jesus Realität wird. In Vers 12 und ab Vers 12 sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Ist das eine herausfordernde Aussage? Jesus sagt nichts anderes, als dass wir das gleiche Leben führen können wie er. Wie ist das möglich? Indem er unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben ist. Indem wir die gleiche Einheit mit Jesus und dem Vater leben, wie Jesus mit dem Vater. In den nächsten 1,5 Kapiteln erwähnt Jesus diese Einheit, die wir mit ihm und mit dem Vater haben können, 7-mal. Jesus kommt immer wieder auf dieses Innewohnen von uns in ihm und ihm in uns zu sprechen. Das ist das Hauptthema seiner letzten Rede. Da kommt auch dann der Heilige Geist ins Spiel, aber auch unsere Verantwortung in dieser Beziehung. Aber darüber möchte ich anders mal sprechen. Für heute möchte ich uns ermutigen, unserem Gott so viel Raum in unserem Leben zu geben, wie möglich. Das ist der praktische Teil. Zeit mit Jesus verbringen. Zeit in seinem Wort verbringen. Leben wir mit dieser Vorstellung, er in mir und ich in ihm. Das kann man sich vorstellen. Jesus ist der Weg, der unserem Leben den Sinn gibt. Die Wahrheit ist, dass wir durch Jesus Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel sind. Das ist unsere wahre Identität. Und die Erfüllung dieses Lebens gibt es nur in Jesus. Dafür müssen wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Wenn du heute da sitzt oder diese Predigt online hörst und du hast diese Beziehung zu Jesus noch nicht, vielleicht glaubst du ja irgendwie an Gott, aber du hast deinen Sinn und deine Identität und das wahre Leben noch nicht gefunden, aber du sehnst dir danach, dann gib heute dein Leben Jesus. Wir wissen, es geht mit einem einfachen Gebet. Und ich werde zum Schluss jetzt nur so ein Gebet sprechen. Ich würde es uns vorsprechen, Satz für Satz. Und vielleicht möchtest du deine Beziehung zu Jesus einfach erneuern. Dann sprich mit. Oder unterstütze andere beim Mitbeten. Und ich möchte mit diesem Gebet auch in das Abendmahl einsteigen, das wir jetzt gleich im Anschluss feiern werden. Mit dem Feiern des Abendmahles bekennen wir auch, dass wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Durch Brot und Wein oder im Saft nehmen wir ihn in uns auf. Das ist ein Sinnbild dafür, dass wir ihn wollen. Und das wollen wir jetzt auch in diesem Gebet noch einmal sagen. Bete euch jetzt vor. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine große Liebe für mich. Du kennst mein Herz und du kennst mein Versagen. Danke, dass du die Strafe für meine Schuld getragen hast. Danke, dass all meine Sünde und Krankheit auf dich genommen hast. Und du bist am Kreuz für mich gestorben. Am dritten Tag bist du auferstanden von dem Toten. Du bist der Sohn Gottes. Ich bitte dich, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir die Herrschaft über mein ganzes Leben. Und ich nehme dich von Herzen als meinen Herrn und Erlöser an. Danke, dass du mich erhört und gerettet hast. Danke, dass du mich erhört.